Schönen guten Morgen miteinander. Wir sind ja alle Ferien disponiert. Wir sind aber auch Corona-orientiert, ein bisschen weiter auseinander. Ich grüße Sie alle in der Nähe und in der Ferne. Wir leben in der Erntezeit. Und weithin ist schon etwas geerntet, wenn es um Heu geht, Silage und vielleicht dies und jenes im Garten. Aber der Herbst, der kommt noch. Vergangene Tage haben aber gezeigt, ein paar Kulturen sind kaputt gegangen durch Hagel, Wind, Regen und Zerstörung. Und es ist immer wieder einmal so, dass wir auch als Gotteskind nicht nur für Wohltaten und irdische Früchte danken, sondern dass wir auch als Kind von Gott für eine Absicht von Gott bestimmt sind. In der Bibel haben wir schon gehört, werden wir als Reben am Weinstock bezeichnet. Ich könnte jetzt gerade fortfahren mit meinem Hochsieg oder unserem Hochsieg-Text. Dort ist gestanden eben Johannes 34 und 35. Ein Neugebot gebe ich euch, dass ihr euch einander liebt, gleich wie ich euch liebe. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das geht also in das Thema inne von dem heutigen Morgen. Jesus sagt auch, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr reiche Frucht bringen dürft. Und anhand von dem Gleichnis möchte ich heute einiges erzählen, das Geheimnis erhellen, wie verbundenes Leben mit Jesus wirken tut. Geistliche Frucht können wir nicht selber vorbringen. Und Therese wird mir jetzt eine Geschichte vorlesen. Darf ich bitten, dass du gerade raufkommst? Nein, musst du nicht. An Weihnachten 1979, da sind wir als jung verheiratetes Paar heimgekehrt von Deutschland zu unseren Angehörigen. Und wir haben das Geschenk bekommen. Ich habe das Geschenk mitgebracht. Es ist hier drin und ihr werdet dann auf dem Livestream noch sehen, was da drinnen ist. Therese wird jetzt uns aber etwas vorlesen.
Das Geschenk war von meiner Mutter. Sie hat dazu Folgendes geschrieben. Im Lauf vom letzten Sommer und Herbst habe ich eine Predigt gesehen und in meinem Herz gehört. Gesehen darum, weil sie von meinen Augen gewachsen ist. Es ist Geschichte vom Maiskörnli. Aber nicht einfach irgendeins, sondern ein ganz bestimmtes. Als ich ihm das erste Mal begegnet bin, hat es als kleines Pflänzchen im Bibelheim Beatenberg, der Therese, also mir, ihren Platz geschmückt. Aber das Maiskörnli erzählt seine Geschichte jetzt gerade selber. Im Frühling 1979 bin ich von zarter Frauenhand in einem kleinen Plastiktöpfchen in feine, feuchte Gartenerde gesteckt wurde. Gleichzeitig noch 20 andere. Im herrlich warmen Treibhaus haben wir bald angefangen zu keimen und haben uns in kurzer Zeit wunderschöne Jungpflänzchen entwickelt. So sind wir jedes in ein schönes braunes Körbchen gestellt worden. Und jetzt geht es in den Speissaal. Dort dürfen wir die Festtafeln vom 66. Kurs der Bibelschule Beatenberg schmücken. Wir haben viel Freude gemacht. Wir waren aber auch schöne und wahrscheinlich auch ein bisschen stolz. Aber der Festtag geht vorbei. Und jetzt? Ist unsere Aufgabe schon erfüllt? Jetzt heisst es Abschied nehmen vom Heiligen Berg. In einer feisteren Tasche hat man mich in den Kanton Zürich transportiert. Dort hat man mich in einer Küche abgestellt. Ganz nahe beim Wasserhahn bin ich gestanden. Aber ach, wie manchmal bin ich fast verdurstet. Und eng ist es geworden in diesem kleinen Töpfchen. Mein Stängel hat es sogar geknickt. Jetzt tut man mir noch den Dienst und setzt mich in den Garten. Bin ich etwa doch etwas Spezielles, das ich nicht ganz verderben darf? Aber auch dort ist es mir nicht besonders gut gegangen. Blumen von rechts und links von mir sind herrlich da gestanden und haben mich fast verdruckt. Wie habe ich müssen kämpfen um ein bisschen Sonne? Mit meinen Artgenossen auf den Feldern konnte ich mich schon gar nicht vergleichen. Ich bin ein Kümmerer geblieben. Beachtung hat mir niemand geschenkt. Man hat mich vergessen. Es ist Herbst geworden. Die Blumen sind verblüht. Wo der erste Frost kam, ist ihre Herrlichkeit vorbei gewesen. Auch von meiner Jugendfrische hat man nichts mehr gesehen. Aber etwas ist geblieben, die Frucht. An meinem Stängel ist in aller Stille ein kleiner Kolben gewachsen. Leider sind ein paar Samenkörnchen abgefallen und verloren gegangen. Aber 148 neue Maiskörnchen bleiben als Frucht von meinem Leben. Was habe ich dazu beigetragen? Ich bin einfach da gestanden, wo man mich hergestellt hat. Es war nicht lauter Schönes. Es hat Durststrecken gegeben und sterben habe ich müssen. Aber Frucht ist geblieben. Wenn Menschen parat sind, die Körnchen im nächsten Jahr wieder in die Erde zu tun, so könnte es nach dem dritten Jahr schon mehr als 3 Millionen sein, selbst bei so schlechten Bedingungen. So hat sich mein Leben doch gelohnt. In der Bibel steht manches Wort, wo genau die verschiedenen Stationen von meinem Dasein beschreibt. Aber ich will es bei dem einen bewenden lassen. Ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe.
Wir wollen uns mit dem kleinen Maiskolben noch etwas beschäftigen. Ich glaube, die Geschichte sagt uns etwas. Frucht hat das Potenzial gehabt, ein Samen, oder? Der kleine Kolben, der hat Potenzial auch für die Zukunft. Findest du ihn jetzt nicht schön und wertvoll, bedeutungsvoll, wo du seine ganz besondere Geschichte kennst? Unser Leben sieht doch manchmal so einem Maiskörnchen und später der Maispflanze ganz ähnlich. Es redet in menschliche Situationen rein. Die Biografie des Maiskolben tut doch manches, was wir sehen und haben, widerspiegeln. Auf dem Beatenberg hat eine Gärtnerin sich entschlossen, ein Sämeli in feuchte Gartenerde hineinzupflanzen. Sie wollte eine Dekoration für Bibelschulabsolventinnen und Absolventen parat machen. Und die Deko, die Jungpflänzchen, sollen den Gästen Freude machen. Und in gleicher Weise lesen wir auch in der Bibel, dass Gott Samen erlassen hat und gesetzt hat, dass daraus Wachstum und Gedeihen werden soll. Wir sollten Hoffnungsträger sein. Wir, die gepflanzt worden sind von Gott, sollen also eine Saat für die Welt sein. Jahr für Jahr haben wir es erlebt, dass etwas gewachsen ist. Nach einer bestimmten Zeit tragen nämlich die Sämeli Keime aufgehen und Frucht tragen. So ist es auch bei Gottes Kind. Wenn sie durch die Wiedergeburt eine Neuwerdung in Jesus Christus werden, ist jemand etwas ganz neu. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Wir haben durch Jesus eine Lebensverbindung mit Gott bekommen. Und damit auch eine Bestimmung, Frucht zu tragen. Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, und gerüft. Ich habe euch bestimmt, oder? Hinzugehen und Frucht zu bringen, die bleibt. Was sind das aber für Früchte, die bleiben tun? Im Galater 5 werden sie definiert: Früchte des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Die Früchte sind nicht alle mit dem Mund genüsslich. Aber sie sind auch nie käuflich. Aber sie sind von den Menschen weitgehend gesucht, die Früchte vom Geist. Wenn wir Früchte einkaufen, dann müssen sie doch qualitativ hochstehend sein. Sie müssen gesund, wertvoll, genüsslich und preiswert sein. Menschen sind da in der Regel ganz wählerisch. Wir sind auf unseren Vorteil fixiert. Aber Gottes Wahl ist anders. Er wählt das Schwache, das Geringe. Und das hat mich schon lange beschäftigt, warum das er so hat. Was schwach ist von der Welt, das Geringe, das hat Gott gewählt. Nicht zu seinem Vorteil, sondern zum Wohl von uns Menschen. Mit dem Geringen will er die Welt retten. Und darum sagt die Bibel auch, schaut einmal um. Schaut auf die, die Jesus nachfolgen. Es sind nicht wirklich viele gebildete, einflussreiche oder angesehene Leute. Gott hat eben das Geringe im Auge. Mit geringen Menschen, die nicht einen Haufen Trümpfe haben, nicht grosses Ansehen haben, weil er die Rettung der Welt und die stillen Veränderungen vom Reich Gottes in die Welt hineintragen. In der Bibel entdecken wir, was Gewaltiges passiert, wenn eben Gott wählt, ergreift und in die Bestimmung führt. Wir gehen nochmal zurück zu dieser Jungpflanze, die im Speissaal die Festtafel hat dekorieren und alle Blicke auf sich ziehen. Jesus verbundene Menschen, die kommen nämlich mit Personen in Beziehung. Sie werden betrachtet, angeschaut und einfach einmal angeschaut, wie sie aussehen und wie sie wirken. Und uns allen tut es doch eigentlich gut, wenn wir Wertschätzung bekommen. Wenn wir nicht gerade schon kritisiert werden. Wer mag das nicht, wenn wir von ganzem Herzen geliebt und gemögt werden? He? Ihnen erzählen wir dann auch gerne, wie Gott unser Leben geändert hat, wie er eingegriffen, wie er nach uns gegriffen hat. Nach meiner Bekehrung, nach meiner Entscheidung mit etwa 19,5 Jahren, 1972, bin ich in ganz neue Beziehungen, Bekanntschaften, Freundschaften und dann auch mit dem Gemeindeleben bekannt worden. Das waren Menschen, die hätte ich mir so nicht selber ausgesucht. Aber bald bin ich mit ihnen regelmässig in der Jugendgruppe. Wir haben die Bibel miteinander gelesen. Wir haben einander erzählt, was Gott da hat. Wir haben auch andere Jugendliche oder Mitmenschen mitgenommen in die Jugendgruppe. Und manchmal sind Fernstehende zum Glauben gekommen. Und wenn einer, der sich einladen lässt, zum Glauben gekommen ist, dann hat man einfach aufgeblüht. Und vielleicht hat die Maispflanze dort im Speissaal auch gedacht, hey, ich bin doch ein prächtiges Stück geworden. Und mir ist es eigentlich am 20. Geburtstag so gegangen. Da bin ich auf die erste Jugendfreizeit nach Walzaina eingeladen worden. Und dort habe ich gemerkt, was Gott in meinem Leben schon da hat. Tatsächlich, die Begegnung mit Gott von damals, die hat etwas bewirkt, das ich mein ganzes Leben nie habe können vergessen und auf die Seite legen. Es war ein Höhepunkt. Die Wochenende, die sind ganz wichtig für junge Menschen. Ich denke, wenn wieder ein Praise-Camp ist, auch aus unserer Gemeinde sind ja Leute damals dort gewesen und gehen wahrscheinlich bald wieder einmal, wenn die Corona-Zeit weg ist. Die sind sehr wichtig, dass man als junger Christ Gemeinschaft hat, Begegnungen, Spass und Freude auch teilen darf miteinander. Aber dann, irgendwann, gehen die Höhepunkte vorbei und unser Leben wird vielleicht so ähnlich wie das Maiskörnli erzählt. Nach der Absolvierungsfeier dort ist das kleine Pflänzli eben in eine dunkle Tasche gepackt worden und ganz nahe beim Wasserhahn auf einem Fensterbrett oben abgestellt wurde. Es hat sogar noch in den Garten hinausschauen. Wunderbar, he? Aber, oh je, das Maispflänzli hat immer wieder einmal Durst gehabt. Es war nicht beachtet gewesen. Man hat es zwar gesehen, aber vergessen. und Durststrecken sind gerade das, unter denen wir oft leiden tun. Wenn wir uns so in der Wüste fühlen tun, wenn der Selbstwert gelitten hat und wenn wir schon von Wert reden tun, in diesen Zeiten müssen wir am meisten oder am liebsten nicht gefragt werden, wie es einem geht. Ich war, sagt das Maispflänzli, wie ein geknicktes Rohr. Und ich denke, die Tage haben es uns auch wieder gezeigt, wie die Knickstellen der Pflanzen enorm geschadet haben. Aber bin ich etwas Spezielles, dass ich nicht habe verderben müssen? Die Frage haben wir gehört von den Maispflanzen. Ja, in Gottes Hand sind wir etwas Spezielles. Wir sind bestimmt, eine gute Saat für die Welt zu werden. Gott haltet trotz Stürmen, trotz Höhepunkt, trotz Tiefpunkt an unserer Erwählung fest, wenn wir vielleicht auch spüren, unser Selbstwert ist im Keller oder wir sind verkrümmt oder bald verdörrt. Maispflanze erzählt weiter: Ich bin dann vom Fensterbrett noch in den Garten rausgepflanzt und versetzt worden. Vielleicht ist ein junger Mann oder eine junge Frau unter uns, wo Ähnliches erlebt, wo vielleicht durch einen Arbeitswechsel plötzlich in die grosse Freiheit verpflanzt worden ist. Aber Versetzungen bringen manchmal Sachen mit, die tut man nicht erwarten. Manchmal hat Gott den Perspektivenwechsel und nicht die grosse Freiheit im Blick. Auch im Garten hat das Maispflänzli oft ein bisschen geritten unter der Verachtung von anderen. Links und rechts haben schöne Blumen gestanden, die einem Sonnenlicht versperrt haben. Begabte und überlegene Weltleute haben dem fast den Blick zum Glauben an die Liebe von Gott und seine Treue weggestohlen. Aber im Herbst, wo der Frosch gekommen ist, ist die ganze Herrlichkeit und Pracht mit diesen Blumen vorbei gewesen. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Etwas ist geblieben am Stängel dieser Pflanzen im Garten aus. Etwas, das vorher niemand beachtet hat. Ein Kolben mit 148 Körnchen. Da haben wir ihn noch einmal. Es ist die Frucht eben von dieser Maispflanze. Und das hat Gott gewählt. Pflanzen fragen sich auch, was habe ich auch beigetragen? Ich bin einfach dort gestanden, wo ich hingestellt worden bin, wo ich eingepflanzt war. Und das ist ein wichtiger Punkt. Nicht die Pflanze bestimmt den Standort, sondern der Gärtner. Die Frage stellt sich uns, wie habe ich eigentlich meine Platzanweisung angenommen? Stelle ich mich da zur Verfügung? In der Familie, in der Nachbarschaft oder in der Gemeinde? Bin ich erreichbar, wenn Aufrufe durchgehen an mich? Bin ich verfügbar oder bin ich auch noch geniessbar, wenn Gott Menschen wie mich setzen oder an einem gewissen Punkt anführen möchte? Manchmal sagen wir, null Bock auf nichts, oder? Aber stehen wir wirklich an dem Platz, wo Gott uns haben möchte? Oder habe ich den Standort selber gewählt, zu meinem Vorteil, den ich mir vielleicht erhoffe, vielleicht für meine Beachtung? Ich denke, wir sollten nicht Beachtung, sondern Frucht im Auge behalten. Der Pflanze, der Frucht, sollten wir auch nicht zu viel Gift von Stolz anspritzen. Wachstum und Gedeihen schenkt der Herr. Und ich hoffe sehr, dass ich auch etwas beitragen kann, dass wir uns alle mehr Gott zur Verfügung stellen tun. Wenn wir das tun, so können wir auch ohne Zweifel und Scham unseren Blick auf Jesus ausrichten. Wo ich seine Liebe aufnehme, da komme ich zum Blühen, da werde ich bestäubt, da könnte man sagen, da werde ich irgendwie verändert. Da tun Bienen oder irgendjemand, der Wind tut mir etwas zustäuben, der Wind vom Heiligen Geist, der mich zum Fruchtbringen verwandelt. auf der Landkarte vom Wort Gottes. Da lese ich im Psalm 32, Vers 8, du sprichst zu mir, du zeigst mir den Weg und lehrst mich, wie ich leben soll. Aus der Verbundenheit mit Gott kann ich wachsen und gedeihen, weil er Gott immer treu ist. Nicht meine Leistungen, nicht meine Bemühungen können Frucht erbringen. Meine Bereitschaft aber, Verheißungen, Nährstoff für Menschen zu empfangen, aufzunehmen, die fördern mein Leben. In diesem täglichen Prozess und Geschehen werden die Früchte vom Heiligen Geist von selber wachsen. Liebe, Freude, Geduld und Freundlichkeit und so weiter. Geistesfrucht, das sind Lebenshaltungen von Gott. Und wo Menschen mit denen in Berührung kommen, da ist eine neue Aufmerksamkeit da. Wenn Geistesfrucht aufkommt, dann ist das von grossem Nutzen für das ganze Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Ich möchte noch ein paar Anwendungen dazu bringen. Es ist von Gott deine und meine Bestimmung, dass wir die Frucht, die Gott uns im Leben geschenkt hat, klein oder gross, dünn oder dick, wie immer auch, die Frucht sollen wir weitergeben. Frucht haben bedeutet nicht einfach, damit anfangen zu handeln und damit Gewinn machen. Frucht ist letztlich nicht für den Baum. Frucht ist nicht für die Pflanzen, sondern für die Menschen und ihre Empfänger. Andererseits, wenn der Heilige Geist Frucht in Menschen wachsen lässt, dann bedeutet das auch, die Pflanze muss bereit sein, etwas zu tragen und etwas reifen zu lassen. Hast du auch schon erlebt im Leben mit Gott, dass du so richtig hängen gelassen worden bist? Dann musst du daran denken, jetzt hat Gott vielleicht meine Reifezeit geplant. Geistesfrucht wie Liebe, Güte weitergeben. Trotzdem, dass es uns vielleicht nicht so drum ist. Das hat Jesus uns gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und an eurer Freude nichts mehr fehlt. Stell dir das vor. Sind welche da, denen vielleicht noch ein bisschen Freude gut tat? Wir könnten doch alle noch ein bisschen mehr brauchen. Aus der Biografie von Maispflänzli haben wir aber auch die Strichkarte: Durstzeiten, Trockenzeiten oder die Verletzungen, der Lichtmangel, bis ihm das Arbeiten gemacht hat, gehört. Im Herbst, doch, wo der Frosch gekommen ist, ist etwas zum Vorschein gekommen, eben der Kolben. Auch wir als Familie, da rede ich jetzt ein bisschen persönlich, da hat das Leben fast, auch wir als Familie haben Lebensphasen durchgemacht, in denen haben wir gelitten, da sind wir geknickt worden, da sind wir in die Trockenheit versetzt worden. Wir sind verletzt worden durch Konflikte, durch Erwartungen, Ansprüche von Menschen. Aber wir haben gelernt, daran zu denken, die gehen vorüber. Im Nachhinein haben wir nämlich gespürt, dass wenn so Sachen, die für uns so unpässlich sind, die so reiben, die so sagen an uns, die so auf die Knochen gehen, he? Die sind eigentlich daran gedacht von Gott her, dass unser Wurzelwerk verstärkt wird. In der Bibel steht es doch, Anfechtung lehrt aufs Wort merken. Und das ist eine gute Vorbereitung, dass man überhaupt Frucht bringt. 1997 und 1998 bin ich ja mit meiner Familie weg vom Gemeindedienst damals, wo wir 18 Jahre auch viel Schönes, manchmal auch Schwieriges, aber auch viel Gutes erlebt haben. Und in dieser Zeit haben wir Delta-Hausarbeit gegründet, ein Zuhause mit Lebenshilfe für Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Durch das, dass wir zu neuem inneren Wurzelwachstum gekommen sind, haben wir gemerkt, dass Gott noch etwas im Sinn hat. Er will uns in eine neue Aufgabe hineinführen. Und unsere Schwachheiten und Begrenzungen sind nie ein Hindernis, dass Gott uns nicht neue Möglichkeiten und Freisetzungen geben kann. Im Psalm 84 steht es dort, das ist ein wunderbarer Psalm, wo ich immer gedacht habe, das ist mein Sonntagspsalm. Und ich habe den in dieser Zeit über 10 Jahre fast an jedem Sonntag gelesen. Glücklich sind alle, die ihre Stärke in dir, Gott, suchen, die gerne und voll Freude zu deinem Hause gehen. Doch wie ist es mit dem, zum zu der Gemeinde gehen, wenn die Dinge im Leben nicht passieren, die ich mir erhofft habe, wenn ich mich vielleicht gebrochen fühle, wenn Not, Schwierigkeiten oder sogar Ablehnung mir zu schaffen machen? Da können wir vielleicht nicht immer ganz mit Freude gehen, aber es steht da noch etwas. Wenn wir durch ein dürres Tal brechen, brechen Quellen hervor und ein frischer Regen bewässert das Land. Sie wandern mit stets neuer Kraft, bis sie eines Tages vor Gott stehen. Und ich übertreibe nicht, aber ich könnte Ihnen, glaube ich, noch eine ganze Stunde von Segnungen, von frischem Regen, wo wir erlebt haben, erzählen. Und das ist so, wenn die Seele innerlich von Gott gesättigt und gestärkt ist, dann hat das auf den Nächsten und auf uns selber einen grossen Einfluss. Folgende Erfahrungen, ich möchte zwei Beispiele, ja, es hat glaube ich gerade noch Platz, möchte ich erzählen, was es heisst, unter Menschen zu gehen und nicht über Menschen. Ich erinnere mich, wie ein junger Mann, der Rudi, zu uns gekommen ist und er hat mit Drogen zu kämpfen gehabt. Beim Standortgespräch, wo ich dabei sein durfte, war wieder einmal so eine Zeit, wo man auf und ab von Höhepunkt und Niederlagen und der Psychiater fragt ihn, was würde geschehen mit ihnen, wenn sie sterben würden? Und in meinem Beisein sagt der junge Mann, dann weiss ich, dass ich in Gottes Hand fallen werde und er mich aufnehmen wird. Hey, das war für mich so ein Lohn. Das war für mich so eine Freude. Ich habe es nicht einmal gemerkt, dass der Mann, der einige Wochen und Monate bei uns gelebt hat, dass der so ein Gottvertrauen geschenkt bekommen hat. Ein paar Wochen darüber ab, sagt der gleiche Rudi zu mir bei einer Arbeit, wo wir einen abgerutschten Hang, also Dreck, rauf transportieren und wieder befestigen. Da hat er gesagt, Ewald, du bete, ich brauche Kraft. Und ich habe ein Gebet mit ihm gesprochen, ganz einfach an diesem nebligen Morgen. Und dann ist der Mann schaufeln und arbeiten. Und wir haben gesagt, um 3:30 Uhr, wir waren in Freiburg hinein, um 3:30 Uhr gehen wir auf den Heimweg. Und ihr glaubt es nicht, er war es, der gesagt hat, und jetzt wird fertig gemacht, jetzt wird geschaufelt und es ist 5:30 Uhr geworden. Einige Tage später ist uns vom Sozialvorsteher von ihm berichtet worden, ja, er hat da sich auch bei ihm geäussert, beim Sozialvorsteher, dass er die beste Zeit hätte im Delta-Haus. Wieder eine Belohnung, wieder eine Freude, wenn andere sagen, dass sie es bei uns gut haben. Aber dann ist der 35-jährige Mann plötzlich gestorben. Wir haben ihn in einem Integrationspraktikum in der Rämismühle hinein bereits integriert gehabt. Er hat dort alte Leute pflegen und die haben ihn unerhört und geschätzt, auch Mitarbeiter und die Chefs. Und da kommen mir die Nachricht über, dass er dort am Arbeitsplatz verstorben ist. Ein Stück Lebensweg, wo unsere ganze Familie mit 4 Kindern sehr betroffen gemacht hat damals. Und unsere Tochter, die hat das miterlebt, wie der Mann, der auch immer wieder an unserem Tisch war, plötzlich nicht mehr da ist. Sie hat dann in ihrer Oberstufenarbeit hat sie über das Geschehen eine Arbeit geschrieben. Und später hat sie sich zur Sozialpädagogin und später zur Familienhelferin ausbilden lassen. Eine zweite Geschichte ist die. Im letzten Sommer durfte ich ja mit dem Camper und meiner Frau da ins schöne Engadin fahren. Und wir haben dort einen Camperplatz gesucht. Und dann sind wir an einer Frau, die uns bekannt war, die einmal in unserer Arbeit war und ein bisschen geschnuppert hat, begegnet. Und dann hat sie am Telefon gesagt, Ewald, du bist da, ich muss dir etwas erzählen. Und dann hat sie angefangen, von dem Mann zu erzählen, der bei uns vor 6 Jahren im Timeout war und wie der sich verändert hat. Und zwar muss ich euch jetzt noch vorausschicken, der Mann ist schwer alkoholkrank zu uns gekommen. Er war dort, dass er den Platz verloren hätte in seinem Heim, wo er da war, im Engadin. Und man hat ihm einfach noch gesagt, da hast du dein Geld, du hast noch 2-3 Wochen zum Ewald. Aber wenn das nicht klappt, dann können wir dir den Platz im Engadin nicht mehr geben. Und was ist passiert? Am ersten Tag, als er kommen sollte, ist er nicht gekommen. Einen Tag später steht er an meiner Bürotür, oder nein, am Bürofenster. Wir hatten so ein Gitter davor, hat sich daran gehebt. Dann habe ich gesagt, schön, dass du da bist. Und ja, jetzt kannst du mich verklagen. Ja, erzähl er es dort oben. Ja, Dann habe ich gesagt, komm mal zuerst rein. Und dann hat Gott so viele Geistesfrüchte in mir parat, dass ich den einfach versucht habe, gütig, barmherzig, mit Liebe aufzunehmen. Und habe ihm so einen Satz gesagt, der mir einfach so eingefallen ist. Du, ungute Gewohnheiten könnte man ändern. Ja, wie machen wir das? Das ist übrigens erst am zweiten Tag, als er wieder nüchtern war, passiert. Ja, wie machen wir das? Er hat sich scheinbar die Idee, die ich ihm da gegeben habe, ungute Gewohnheiten zu ändern, zu Herzen genommen, weil Gott ihn berührt hat. Und dann habe ich Inspiration bekommen, wie wir das Timeout führen könnten. Dann habe ich gesagt, wenn du 7 Tage clean bist, dann kommst du eine Belohnung über. Und das ist passiert. Und dann bin ich mit ihm seine Tochter besuchen, die er 5 Jahre nicht mehr gesehen hat. Ich bin auf Winterthur raus mit ihm. Ich war nicht beim Besuch dabei gewesen, aber ich habe ihn von dort gerade wieder mitgenommen. Also ist er die 2. Woche bei uns geblieben. Und so ist es einfach gegangen, eins um die andere Woche. Er hat angefangen zu arbeiten, er ist trocken geblieben. Und am 20., 21. Tag habe ich zu ihm gesagt, du, ich glaube, Gott wird dich jetzt belohnen. Und dann hat er zurück dürfen in sein begleitetes Wohnen. Und als er dort zurückgegangen ist, haben wir am 28. Tag, wie ich ihm das einfach so ausgesprochen habe, hat Gott ihn belohnt. Da hat er ein Stellenangebot bekommen, dort im Engadin, als Bademeister. Stellt euch das vor. Ich habe doch nicht gewusst, wie man so einen Mann belohnen tut, der so gefährdet vielleicht noch ist. Und trotzdem so wunderbar berührt worden ist von Gott. Aber Gott ist treu. Ich will euch das einfach sagen. Als wir in Engadin waren, in diesem Sommer, hat mir eben die Leiterin von diesem Ereignis erzählt und gibt noch einen obendrauf. Weißt du, Ewald, ich wollte dir schon lange anrufen. Der Mann vom Timeout, der hat jetzt eine eigene Wohnung und eine eigene Arbeitsstelle. Das hat nicht der Ewald da, das hat Gott da. Das will ich euch einfach sagen. Aber Das sind Erfahrungen, die man nicht mehr vergessen kann. Das heisst, diese Beispiele sollen ein bisschen zeigen, wie man sich unter Menschen begeben kann, wenn man mit Gott in Verbindung lebt. Gott gibt Ideen, das Wachstum und Gedeihen. Wir werden reiche Frucht bringen. Wir erweisen uns als seine Jünger, wenn die Frucht und Herrlichkeit sichtbar wird. Die Herrlichkeit soll der Vater sehen. Das Bauen und Pflegen von Menschen geschieht mit Gott, wenn wir die Liebe von Gott weitergeben. Der Liebeszufluss soll nicht gestaut werden, sondern verschenkt werden. Geben ist seliger als nehmen. Und das Lebenswasser, das wir bekommen, ist ja umsonst. Ich möchte Sie ermutigen heute Morgen, dass wir die wunderbaren Erfahrungen, die empfangenen Früchte von Gott weitergeben und zur Verfügung stellen tun. Ich darf tropfenweise und punktuell einem Versorger, ein fruchtbringender Mensch sein, weil Gott mich mit seiner Liebe versorgt, erfüllt und erfreut. Jeder von uns kann das aber auch sein oder werden. Die kleinen menschlichen Prachtstücke, die Jesus nachfolgen, werden vom Heiligen Geist befähigt, Kraftspender, Ermutiger und Erneuerer sein in dieser Welt durch die Auferstehungskraft von Jesus. Wir tun so für den Himmel Werbung machen. Wir werden Menschenspezialisten, wenn wir die Frucht vom Geist, Liebe, Freude, Freundlichkeit und all das, was im Galaterbrief noch steht, weitergeben tun. Vielleicht deshalb eben erleben viele Menschen so etwas nicht, weil sie die Einstiegsmomente verpassen. Falls Gott dir die nächste Woche einen Einstiegsmoment zeigt, irgendeinem Mensch mit Gottes Liebe gut zu tun, verpasse ihn nicht. Vielleicht, weil du Wertschätzung einen anderen spüren lässt, spürt der andere Gottes gegenwärtig. Ich bete. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Menschen liebst, kennst und abholst dort, wo sie stehen. Und ich preise und lobe dich, wie oft du uns gestärkt, geliebt und wieder in Schuss gebracht hast. Wie du uns Wachstum und Gedeihen geschenkt hast, durch dein Wort, durch die Gemeinde, wo uns eben auch treibt, bestäubt und manches geschenkt worden ist. Wir wollen dir danken, grosser Gott, dass du auch den Samen von deinem Wort heute, von heute Morgen gedeihen lässt, dass er wachsen tut und reiche Frucht bringt. Ich danke dir für den Segen, den du jedem Einzelnen unter uns gibst, dass du Heilung und Befreiung gibst, dass du Erneuerung gibst, dort, wo Schädigungen entstanden sind in vergangener Zeit. Amen.